Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen bei Episode 42 des History Lost in Time Podcasts. Dieser Podcast existiert in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de. Es gibt zudem Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram. In dieser Episode werde ich die Geschichte des Rundfunks in der DDR fortsetzen. Diesmal geht es um den 17. Juni 1953 und wie sich dieser auf den Rundfunk auswirkte.
Das Thema dieser Episode.
Diese Episode ist die logische Fortsetzung von Episode 38, die Rundfunkgeschichte der DDR bis zum 17. Juni 1953.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Adelheid von Saldern, Inge Marsolek. Zuhören und gehört werden 2, Radio in der DDR der 50er Jahre. Zwischen Lenkung und Ablenkung. Verlag Edition Discord, Tübingen, 1998. Bonner Berichte aus Mittel- und Ostdeutschland. Der Rundfunk in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, herausgegeben von Dr. Gerhard Walter und dem Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, Deutscher Bundesverlag, Bonn, Berlin, 1961. Heide Riedel, Hörfunk und Fernsehen in der DDR, ein Projekt des Deutschen Rundfunkmuseums, Literarischer Verlag Helmut Braun, Köln, 1977. Ein großer Einschnitt in der frühen Geschichte der DDR und damit auch im DDR-Rundfunk war der Aufstand vom 17. Juni 1953. Aufgrund des forcierten Aufbaus des Sozialismus, der sich vor allem auf die Schwerindustrie stützte, sowie steigende Ausgaben für die kasernierte Volkspolizei gab es Mangel an allem. Die Konsumgüterindustrie, aber auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln schwächelte. Der Lebensstandard im Westen war deutlich besser als der im Osten, und die Bevölkerung im Osten wollte dies nicht mehr akzeptieren. Viele Menschen flohen aus der DDR. Den letzten Auslöser für den Aufstand bildete dann eine Normerhöhung. Das bedeutet, dass Arbeiter für den gleichen Lohn nun 10% mehr Ergebnis bzw. Leistung erbringen mussten. Man kann es durchaus mit einer Arbeitszeitverlängerung oder Gehaltskürzung vergleichen. Vom 12. bis 17. Juni 1953 kam es im gesamten Staatsgebiet der DDR zu immer mehr Protesten. Diese richteten sich anfangs hauptsächlich gegen diese Normerhöhung, aber aufgrund der allgemeinen Unzufriedenheit weiteten sich die Proteste aus und wurden auch politisch. Am 17. Juni 1953 wurde der Aufstand dann von sowjetischen Soldaten und DDR-Volkspolizisten gewaltsam niedergeschlagen. Dabei kamen auch Panzer zum Einsatz. Die Zahl der Todesopfer und Verhafteten schwankt je nach Schätzung. Heutzutage geht man von 55 Todesopfern und 15.000 Verhafteten aus. Für die SED-Führung war der Aufstand eine Katastrophe, denn gerade die Arbeiter hatten sich gegen sie gestellt. Die SED reagierte daher auf 2 Arten. Einerseits wurde die Geschichtsschreibung stark verfälscht. Es wurde in den Medien die Behauptung aufgestellt, dass der Aufstand durch westliche Saboteure und Unruhestifter ausgelöst wurde. Es wurde sogar von einem faschistischen Putschversuch gesprochen. Andererseits war sich die SED-Führung natürlich im Klaren, dass sie bei weitem nicht so fest im Sattel saß, wie sie angenommen hatte. Es gab daher eine ganze Palette an Maßnahmen, um den Lebensstandard der DDR-Bevölkerung zu erhöhen und auf die Forderungen und Wünsche der Bevölkerung einzugehen. Dinge, die die SED bisher sträflich vernachlässigt bzw. komplett ignoriert hatte. Die Forcierung des Sozialismus wurde zurückgefahren und es gab ein wenig Selbstkritik und Kurskorrekturen. Über die DDR-Medien wurde zugegeben, dass in den Medien viele Dinge schön gefärbt worden waren und man Schlechtes ausgeblendet hatte. Die Staatsführung wurde allerdings von der Kritik ausgenommen. Die Schuld an dieser Schönfärberei gab man den Redaktionen der jeweiligen Medien. Was bedeutete das für den Rundfunk? Der Rundfunk als Ganzes wurde gerügt und ziemlich hart kritisiert. Neben der allgemeinen Schönfärberei, die allen Medien vorgeworfen wurden, musste sich der Rundfunk zudem noch anhören, dass er langweilig und schwerfällig sei. Das war objektiv gesehen zutreffend, allerdings hatten die Rundfunkmitarbeiter ja die Anweisungen von oben befolgen müssen. Die Folge waren Programmänderungen, die letztlich positiv waren. Der Anteil der Wortsendungen wurde zurückgefahren und es gab endlich den ersehnten Platz für mehr Musik- und Unterhaltungssendungen. Tatsächlich gab es endlich auch vernünftige Unterhaltungssendungsformate. Eine große Unterhaltungssendung war »Da lacht der Bär«. Sie kam beim Publikum gut an und reduzierte den sozialistischen Erziehungsanspruch auf ein Mindestmaß. Der DDR-Rundfunk fing auch an, Sendeformate aus dem Westen zu kopieren. Sowohl im Westen als auch im Osten entstanden damals mehrere Quiz-Sendungen, die sich an Programmen aus den USA orientierten. In der DDR machte man sich aber die Mühe, eine Verbindung zu den Rätselspielen der Antike herzustellen, damit die Amerika-Verbindung nicht auffiel. Im DDR-Rundfunk zielten die Fragen auf sozialistische Inhalte ab. Beispiele für Fragen nennt das Buch des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen auf Seite 161. Wie viele Fernsehgeräte gibt es in Moskau? Wo ist der größte Pionierpalast der DDR? Durch Rückgabe welchen Stützpunktes hat die Sowjetunion in letzter Zeit dem Frieden gedient? Wie viele Soldaten hat die Sowjetunion kürzlich zur Entspannung der Lage demobilisiert? Der wievielte Geburtstag Mitschurins wurde im April gefeiert? Wann ist die nächste Parteikonferenz der SED? Aber die Preise, die man gewinnen konnte, waren ansehnlich. Motorroller, Kühlschränke, Radios, Fernseher, Fotoapparate etc. Eine erfolgreiche Musiksendung hatte den mathematischen Namen 5 mal 20 gleich 100. Der Name ergab sich daraus, dass in der Sendung 5 20-Minuten-Blöcke jeweils eine andere Musikrichtung beinhalteten, sodass mit jeder Sendung 5 Musikgeschmäcker bedient werden konnten. Eine andere Sendung namens Unsere Wundertüte strahlte vor allem ältere Lieder aus den 1920er und 1930er Jahren aus. In 5 mal 20 gleich 100 gab es einige politische Kommentare und Einspieler, in der Wundertüte eher weniger. Vor allem Männer freuten sich über eine steigende Menge an Sportsendungen. Aus Hörerbriefen ist zu entnehmen, dass auch damals schon mit viel Herzblut und Engagement über Sportfragen diskutiert wurde. Auf Seite 75 des Buches vom Ministerium für gesamtdeutsche Fragen heißt es: Musik- und Unterhaltungsprogramme wurden wesentlich erweitert und der in Deutschland beliebte geschlossene Abendblock wurde für alle Programme eingeführt. In jeder Woche gab es jetzt einen geschlossenen Opern- und einen Operettenabend, Schlagerlotterie und Rätselsendungen, Wunschkonzerte und Aufbaulotterie, Hörspiele und Sinfoniekonzerte. Die Morgenmusik aus Aufbauliedern, Aktivistenmärschen und FDJ-Gesang wurde eingestellt. Auch die Nachrichten wurden gekürzt. Es gab zudem wieder einige Regionalsendungen, die mit der Zentralisierung von 1952 gestrichen worden waren. Die politischen Sendungen änderten sich jedoch nicht und blieben. Schon seit 1951 hatte es wieder Wunschkonzerte gegeben. Dieses Format wurde dem NS-Rundfunk entnommen. Um es sozialistisch zu machen, wurden die Wunschkonzerte durchsetzt mit ideologischen Einwürfen. Man nannte sie jetzt Solidaritätskonzerte und spickte sie mit Interviews, Berichten, Aufrufen, Selbstverpflichtungen und so weiter. Die Einwürfe waren jedoch meistens monoton und langweilig. Zudem lehnten die Hörer diese Unterbrechungen der Musiksendungen ab. Die Musikauswahl selbst wurde ebenfalls kritisch gesehen. Rund 80% der Lieder waren Arbeiter- und Kampflieder, 20% Opernmelodien. Leichte Unterhaltungsmusik kam quasi nicht vor. Es gab aber einfach keine oder nur wenige sozialistische Liedermacher, die zum Rundfunk passten und gerne gehört wurden. Moderne Musik, die im Westen in den 50er Jahren populär wurde, war quasi ausgeschlossen. Kritik der Hörerschaft hatte kaum Auswirkungen. Das Buch des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen hat auch hierzu einen Abschnitt. Amerikanische Hotmusik wurde im Herbst 1950 endgültig aus dem Programm verbannt. Es hagelte Proteste und auf die Frage eines Hörers, warum sollen wir immer westdeutsche Sender hören, um gute Tanzmusik zu haben, antwortete die Programmzeitschrift der Rundfunk: Dieser Freund irrt. Wir wollen gar keine Jazzmusik machen. Wir wollen überhaupt keine Musik nachahmen, sondern wir wollen deutsche Musik machen. In den Tanzmusikprogrammen herrschte nach dem Verbot moderner Tanzrhythmen das Chaos. Musikprogramme mussten aufgestellt werden, ohne dass man genau wusste, was denn nun amerikanische und was deutsche Tanzmusik sei. Leichte Musik aus den Ostblockstaaten war schwer zu bekommen. Man half sich mit Filmmusik und der Umdeutung von Jazzmusik in volksverbundene Kunst. Zugeständnisse waren mittelfristig unumgänglich und so blieb es dabei, dass in geringem Umfang Jazz und westliche Musik gesendet wurde, aber meistens spätabends. Es dauerte sehr lange, bis sich eine Art von sozialistischer Popmusikszene entwickelt hatte. Bis dahin war die Sendung Schlager der Woche vom westdeutschen RIAS die Musiksendung, die Jugendliche in der DDR hörten. Insgesamt gab es nach 1953 einen Anteil von etwa 60% an Musiksendungen, 20% an Wortsendungen und 20% an Gemischtsendungen im DDR-Rundfunk. Des Weiteren wurde endlich die Kritik des schlechten Empfangs aufgegriffen und die technische Infrastruktur verbessert. Ab Mitte der 50er Jahre kann man von einer Rundfunkvollversorgung in der DDR sprechen. Es gab 5 Millionen angemeldete Geräte und eine Gerätedichte von 77,1 Geräten pro 100 Haushalte. Es gab keinen Unterschied mehr zwischen Stadt und Land. Neue Radiogeräte wurden in Serie produziert und um sich vom NS-Rundfunk auch optisch abzugrenzen, wurden nun längsformatige, liegende Geräte hergestellt. Der NS-Volksempfänger dagegen war ein hochformatiges, stehendes Gerät gewesen. Auch die Frequenznutzung wurde ausgeweitet. 1945 waren nur 4 Mittelwelle-Frequenzen verwendet worden. Da man sich weder in Ost noch West an den Kopenhagener Wellenplan hielt, wurden Frequenzen einfach annektiert und mehrfach belegt. 1950 nutzte der DDR-Rundfunk bereits 7 Frequenzen auf Mittelwelle, eine auf Langwelle und 3 auf Kurzwelle. 1955 waren es bereits 15 Frequenzen auf Mittelwelle, eine auf Langwelle, 3 auf Kurzwelle und 9 auf Ultrakurzwelle. Von 1952 bis 1955 wurden die Rundfunkprogramme der DDR mehrmals umbenannt. Wie bereits erwähnt, gab es vor 1952 den Berliner Rundfunk und den Deutschlandsender. 1952 gab es dann Berlin 1, Berlin 2 und Berlin 3. Ende 1953 tauchte der Name Deutschlandsender wieder auf. Berlin 2 und 3 wurden 1954 dann in Berlin erstes Programm und Berlin zweites Programm umbenannt. Und 1955 erfolgte dann die endgültige Benennung. Nun gab es den Deutschlandsender, den Berliner Rundfunk und Radio DDR. Die Aufgabe des Deutschlandsenders blieb immer gleich: Kampfprogramm mit Schlagrichtung Westen. Aus dem Berliner Rundfunk wurde mehr und mehr ein Lokalsender für den Großraum Berlin, während Radio DDR letztlich das Führungsradio für die ganze DDR wurde. Mit zum neuen Kurs gehörten mehr Selbstkritik und das Eingehen auf konkrete Bedürfnisse der Bevölkerung. Es gab Sendungen wie zum Beispiel Wir schalten uns ein, bei denen der Rundfunk auf allgemeine Beschwerden von Hörern einging und versuchte zu helfen. Dies waren allgemeine Themen wie zum Beispiel Rentensorgen, Materialbeschaffungsprobleme, Verwaltungsprobleme und so weiter. Der Tonfall war jedoch sehr ernst, hart und humorlos, wie grundsätzlich bei allen Themen. Zur Öffentlichkeitsarbeit des DDR-Rundfunks gehörten Besuche vor Ort, in Betrieben oder in Ortschaften. Hierbei wurde auch teilweise scharfe, sehr unangenehme Kritik geäußert, wie im Zuhören und Gehörtwerden Buch auf Seite 292-93 beschrieben wird. Der 17. Juni 1953 ist deshalb gewesen, weil viele von uns unzufrieden waren, protokolliert der Informationsbericht über diese Hörerinnenveranstaltung. Er spricht eindeutig von einem anhaltenden Misstrauen der Frauen gegenüber den Versprechungen von Partei und Sowjetunion, solange Hunderttausende Kriegsgefangene noch nicht aus der Sowjetunion zurückgekehrt seien und bei uns an der Demarkationslinie alles mit Stacheldraht umzogen ist. Es war letztlich der westdeutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer, der 1955 die letzten Kriegsgefangenen nach Hause brachte. Die Sowjetunion wollte diplomatische Beziehungen zu Westdeutschland aufbauen und Adenauer machte bei seinem Besuch in Moskau klar, dass es diese nur mit einer Rückkehr der Kriegsgefangenen nach Deutschland geben würde. Die Sowjets argumentierten ausweichend, dass es keine Kriegsgefangenen in der Sowjetunion mehr gäbe, nur noch verurteilte Kriegsverbrecher. Letztlich entließ die Sowjetunion jedoch sowohl die Kriegsgefangenen als auch die Zivilinternierten. Es wird vermutet oder ist sogar bestätigt, das weiß ich nicht exakt, dass die Sowjets dies von Anfang an eingepreist hatten. Die Arbeit im DDR-Rundfunk war für die dortigen Mitarbeiter nicht unbedingt leicht. Mit dem Ende der sowjetischen Zensur Ende 1949 und der Übernahme durch die DDR-Behörden wurden Freiräume immer mehr beschnitten und die Kontrolle ausgeweitet. Durch ein System von gegenseitigen Bespitzelungen und Denunziationen wurde ein Klima des Misstrauens im Rundfunk aufgebaut und die Bespitzelungen gingen weit ins Privatleben hinein. Dies begann bereits während der Ausbildung und ging im Berufsleben weiter. Besonders brutal war das System von Kritik und Selbstkritik. Hierbei wurden eine oder mehrere Personen vor versammelter Mannschaft bloßgestellt, heftig kritisiert und zur Selbstkritik gezwungen. Im Zuhören- und Gehörtwerden-Buch wird auf Seite 67 ein Beispiel aus der DDR-Rundfunkschule genannt.
Sanktionsmaßnahmen wurden in den regelmäßig stattfindenden Lehrerbesprechungen beschlossen. Die Schüler wurden dabei insofern einbezogen, als dass sie Stellungnahmen abgeben sollten und die betroffenen Mitschüler und Schülerinnen auf Versammlungen zur Rede stellten. Auf diesen Versammlungen oder in Schreiben wurden dann Maßnahmen gegen die entsprechenden Personen vorgeschlagen. So entsteht der Eindruck, dass es allein die Schüler waren, die ihre Mitschüler zum Wohle des Kollektivs maßregelten. Lehrer, Parteileitung und FDJ standen hinter diesen Entscheidungen und waren letztendlich die Instanzen, die die Sanktionen beschlossen und durchsetzten.
Nach dem gleichen Prinzip wurde aber auch in anderen Institutionen und Betrieben in der DDR vorgegangen. Und die Kontrolle ging noch weiter. Zitat Seite 130-131.
Um die Einhaltung sozialistischer Tugenden zu kontrollieren, wurden die Redaktionsleiter angehalten, sich ein Buch über jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin anzulegen. Es wurde Redaktionsleitern negativ ausgelegt, wenn diese sich nur für die Arbeit ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen interessierten. Und sie wurden aufgefordert, in Zukunft auch auf das Privatleben jedes Einzelnen zu sehen bzw. es zu beurteilen. Die Eingriffe in das Privatleben gingen so weit, dass Freundschaften, auch intime, kritisiert und unterbunden wurden. Es kam auch vor, dass Eheschließungen forciert oder verhindert wurden. Alles, was die Arbeit im Sinne der Partei in irgendeiner Form stören oder zu unterlaufen schien, sollte unterbunden werden.
Und diese Kontrolle war sehr detailliert. Im Buch des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen heißt es auf Seite 37:
Mit der totalen Planung der Rundfunkarbeit setzte auch die totale Kontrolle ein. Jeder Abteilungsleiter war verpflichtet, täglich der Intendanz über Leistungen und Erfahrungen Meldung zu erstatten. Diese Tagesmeldung wurde am 1. Januar 1952 ersetzt durch einen ausführlichen Monatsbericht des Intendanten. Die Abteilungen hatten jedoch der Intendanz wöchentlich und monatlich zu berichten.
Das System der gegenseitigen Bespitzelung wurde durch das Ministerium für Staatssicherheit, kurz Stasi, institutionalisiert. So heißt es auf Seite 132 im Zuhören und gehört werden Buch.
Dass Diktaturen auf Denunziationen aus der Bevölkerung angewiesen sind, ist besonders im Nationalsozialismus deutlich geworden. Im Unterschied zur NS-Zeit gestaltete sich die Situation in der DDR anders. Dort verließ man sich nicht auf spontane Denunziationen, sondern institutionalisierte das Denunziantentum umfassend durch den Aufbau eines großen Apparates von inoffiziellen Mitarbeitern, die oft zu ihrer Spitzeltätigkeit erpresst wurden, was wiederum Rückschlüsse auf den Grad der Verankerung des DDR-Systems unter der Bevölkerung zulässt. Durch eine Denunziation war es leicht möglich, einem ungeliebten Kollegen bzw. einer ungeliebten Kollegin Schäden zuzufügen. So mussten die Betroffenen sich vor der ganzen Redaktion oder der Betriebsparteiversammlung rechtfertigen und Selbstkritik üben. Ein nicht toleriertes Privatleben konnte Versetzungen in andere Abteilungen oder Verwarnungen zur Folge haben.
Sich gegen diese Methoden zu wehren war kaum möglich. Entweder man passte sich an oder floh in den Westen. Das Klima in den Rundfunkhäusern war dementsprechend negativ, wie das Buch des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen auf Seite 45 schreibt.
Zu der betrüblichen Entwicklung des Programms, das vom Berliner Rundfunk und vom Deutschlandsender ausgestrahlt wurde, trug auch die täglich zunehmende Nervosität im Funkhaus Masurenallee bei. Unqualifiziertes Personal löste funkerfahrene Mitarbeiter ab, Überwachungssystem und Plansollerfüllung drückten auf die Arbeitsatmosphäre. Das politische Klima in der Hauptstadt Berlin war gespannt. Das Rote Funkhaus in der Masurenallee wurde als kommunistische Enklave im britischen Sektor eine Quelle steten Ärgernisses.
Die Sowjets und die SED nutzten das Funkhaus auch für subversive Tätigkeiten im Westsektor und all das fand unter dem Schutz sowjetischer Soldaten statt. Proteste des Westens waren wirkungslos. Allerdings war den Sowjets und der SED klar, dass sie auf Dauer diesen Stützpunkt wohl kaum würden behalten können. Also wurde frühzeitig, schon 1946-47, mit dem Aufbau alternativer Funkräume im Osten begonnen. Zitat Seite 47-48.
Die Stützpunktarbeit der Kommunistischen Partei im Funkhaus Masurenallee nahm im Jahre 1950 Formen an, die das Eingreifen der Westberliner Behörden notwendig machte. Harmlose Bewohner der Zone gingen gelegentlich in Unkenntnis der Berliner Verhältnisse zum Rundfunkhaus in der Masurenallee in dem Glauben, einen Westberliner Sender zu besuchen. Diesen Irrtum nutzten die Pförtner aus. Die Besucher wurden unter Vorwänden zu Beauftragten des Staatssicherheitsdienstes geleitet und von diesen mit Kraftwagen in den Sowjetsektor gebracht.
Aufgrund dieser Vorgänge wurden Anfang Dezember 1950 vier Angestellte des Berliner Rundfunks verhaftet. Vor dem Klinkerbau wurden große Schilder mit den Anschriften von RIAS und NWDR aufgestellt. Aber diese Warnung war nicht ausreichend und so genehmigte die britische Militärregierung die Aufstellung eines weiteren Schildes mit der Aufschrift »Dies ist kein Westberliner Sender«. Im Mai 1952 zog der DDR-Rundfunk dann ins Funkhaus Oberschöneweide. Am 1. Juni 1952 wurde der Betrieb in der Masurenallee eingestellt. Als Vergeltungsmaßnahme für die zeitweise Besetzung bzw. Isolierung der Westberliner Enklave Steinstücken durch die Sowjets und die DDR wurde das Funkhaus am 3. Juni 1952 von britischen Truppen abgeriegelt und isoliert. Diese Isolierung wurde für eine Woche aufrechterhalten. Nachdem der DDR-Rundfunk die Arbeit in der Masurenallee eingestellt hatte, zerstörte ein SED-Sabotagetrupp die Anlagen und prophezeite, dass ein Wiederaufbau mindestens 18 Monate dauern würde. Die Sowjetunion übergab das Gebäude erst im Juli 1956 an den Westberliner Senat. Schon am 4. Dezember 1957, also vor Ablauf der 18-Monatsfrist, konnte der Sender Freies Berlin von dort aus seine Arbeit aufnehmen. Die Arbeit im Rundfunk war aber auch am neuen Standort in der DDR für die Mitarbeiter schwierig. Permanente Dienstausweiskontrollen, tägliche Argumentationsanweisungen für die Redaktionen von ganz oben, spontane Durchsuchungen, Kritik und Selbstkritik und gegenseitige Bespitzelungen blieben Alltag. Ein weiterer interner Faktor war die Betriebsparteiorganisation. Sie vertrat die SED im Betrieb, etablierte ein System gegenseitiger Überwachung und schulte die Mitarbeiter politisch. Die BPO trat anfangs eher schwach in Erscheinung, konnte aber ab 1948 deutlich stärker agieren. Ab Juni 1950 mussten alle Mitarbeiter des Berliner Rundfunks wöchentlich zwei politische Instruktionsstunden mitmachen. Und auch die BPO führte eigenständig Kritik und Selbstkritik unter den Mitarbeitern durch. Ein Faktor, der sämtliche Arbeit in den Redaktionen der DDR-Medien behinderte, war der Zwang, sogenannte Schwerpunktthemen abzuarbeiten. Jedes Jahr gab es neue Themen, die prominent in den Medien präsentiert werden sollten. Dies schränkte die Flexibilität der Medienmitarbeiter natürlich ein. Zu den Themen, die 1951 besonders im Fokus standen, gehörten zum Beispiel Freundschaft mit der Sowjetunion, der Fünfjahresplan und die Arbeit der Regierung der DDR. Gab es dann aktuelle Themen, die unbedingt gebracht werden mussten, waren die Medienmitarbeiter gezwungen, erst auf die Argumentationsanweisungen von der SED-Führung zu warten. Dort wurde das Narrativ zu jeder Nachricht festgelegt. Erst wenn es diese Leitlinien gab, konnten Nachrichten gebracht werden. Dies sorgte zwangsläufig dafür, dass Nachrichten im Westen schneller gebracht wurden als im Osten. Heide Riedel beschreibt dieses System auf Seite 29. Die Massenmedien bilden einen in sich geschlossenen Apparat, der der Herrschaftsausübung der Staatspartei, der SED, dient. Um diesen Apparat in ständiger Funktion zu halten, wurde eine Doppelstrategie entwickelt. A. Kurzfristig durch tägliche Argumentationsanweisungen. B. Langfristig durch vierteljährliche Globalrichtlinien, die in Wochenpläne differenziert werden. Themenschwerpunkte gab es auch bei gruppenspezifischen Sendungen, zum Beispiel im Jugendfunk. Dort wurde in den frühen 50er Jahren viel über den wirtschaftlichen Fünfjahresplan, die Jugendbrigaden und die Militarisierung der DDR über die kasernierte Volkspolizei und die daraus hervorgehende Nationale Volksarmee NVA berichtet. Die Jugendweihe, SED-Parteitage und die Konfrontation mit dem Westen nahmen ebenfalls viel Raum ein. Eine Episode aus dem Kinderfunk demonstriert die Art und Weise, wie sich politische Inhalte in jeden Teil des Rundfunks hineinarbeiteten. Bis Sommer 1950 wurde der Kinderfunk von Dr. Ilse Obrich geleitet. Sie hatte bereits 1928 beim MDR der Weimarer Republik im Kinderfunk gearbeitet und diese Arbeit auch beim Reichsrundfunk des Dritten Reiches fortgesetzt. Ihr Kinderfunk war unpolitisch und konnte daher in allen drei Gesellschaftssystemen Demokratie, Kommunismus und Nationalsozialismus funktionieren. Während ihres Sommerurlaubs 1950 wurde ihr Programm jedoch durch FDJ-Sendungen ausgetauscht. Beleidigt verließ sie den Berliner Rundfunk und wechselte geschlossen mit ihrem ganzen Team zum Westberliner RIAS, wo sie ihren unpolitischen Kinderfunk weiter betreiben konnte. Der DDR-Rundfunk nutzte den Weggang von Frau Dr. Obrich, um auch den Kinderfunk politisch zu durchsetzen. Im Westen blieb Frau Dr. Obrich beim Kinderfunk und konnte während der 50er und 60er Jahre auch das Kinderprogramm im Fernsehen mitgestalten. Das Sandmännchen im Fernsehen geht auf sie zurück. Übrigens sowohl im Osten wie im Westen, da das DDR-Fernsehen von den Plänen Obrichs erfahren hatte und daher schnell selbst ein eigenes Sandmännchen entwickelte, das dann auch kurz vor dem Westsandmännchen auf Sendung ging. Dr. Ilse Obrich erhielt 1973 das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Am Ende dieser Episode gibt es noch drei kleine Themen zu betrachten. Erstens Auslandsverbindungen. Gab es denn eine Kooperation im Rundfunk zwischen den sozialistischen Ländern? Anfangs tatsächlich nicht. Nur die Sowjetunion unterhielt Arbeitskontakte mit dem DDR-Rundfunk. Erst in den frühen 50ern wurden Kontakte zum restlichen kommunistischen Block geschlossen, als erstes mit Ungarn, später dann mit anderen sozialistischen Staaten. Weitere Kontakte ins blockfreie Ausland wurden in den späten 50ern geschlossen, so unter anderem nach Ägypten, Indonesien, Jugoslawien und Irak. Zweitens, wie entwickelte sich die Rundfunkzeitschrift Der Rundfunk und warum war sie so wichtig? Die Rundfunkzeitschrift Der Rundfunk war damals so wichtig wie in der Vor-Internet-Zeit die Fernsehzeitschrift. Ohne sie wusste man eigentlich nicht, was wann kam und man konnte sich daher auch nicht zeitlich vorbereiten, sondern nur auf gut Glück hören. Umso verärgerter waren die DDR-Bürger bei Programmänderungen. Von 1946 bis 1948 wurde in der Zeitschrift auch das Programm des RIAS abgedruckt, dann aber ohne Begründung gestrichen. Westdeutsche Sender wie NWDR und Südwestfunk wurden bis 1952 in geringer Form gelistet, dann aber ebenfalls gestrichen. Ausländische Sender, die gelistet wurden, waren eigentlich nur Ostblock-Sender, sowie ein paar neutrale Sender wie zum Beispiel aus Österreich, Schweden und Jugoslawien. Insgesamt war das Blatt aber bis 1952 recht steril und langweilig. Nach der Bildung des staatlichen Rundfunkkomitees wurde es qualitativ besser und entwickelte sich zu einer richtigen Zeitschrift. Und drittens, was war eigentlich mit dem Fernsehen? Schon in der Weimarer Republik hatte es Fernsehversuchssendungen gegeben. Im Dritten Reich hatte es dann jahrelang im Großraum Berlin regelmäßiges Fernsehprogramm gegeben. Dies wurde allerdings hauptsächlich in Minikinos, weniger an Fernsehgeräten zu Hause angesehen. Erst im Dezember 1952 war es der DDR möglich, eigene Fernsehversuchssendungen zu starten. Herzstück war dabei die Nachrichtensendung Aktuelle Kamera. Sowohl in West als auch Ost war es für die frühen Fernsehmacher ein Vorteil, dass es kaum historische Vergleichsmöglichkeiten für die Deutschen gab. Nur wenige Deutsche hatten das NS-Fernsehen gesehen und wenn, dann eher selten, da es wie ein Kinobesuch außerhalb des Hauses geplant werden musste. Es konnten daher neue eigene Standards gesetzt werden. Heide Riedel schreibt dazu auf Seite 58: Das DDR-Fernsehen hat von Anbeginn seiner Entwicklung eine offene und unverhüllt parteiliche Funktion, wodurch es sich grundlegend unterscheidet von der theoretischen Konzeption westlicher Fernsehsysteme und auch von den DDR-Hörfunkprogrammen der Anfangsphase. Im Januar 1956 startete das DDR-Fernsehen mit regulärem Betrieb. Zu dem Zeitpunkt war die Hälfte der Bevölkerung theoretisch in der Lage, Fernsehen zu empfangen. In der Versuchsphase bis Ende 1955 wurden täglich 2 Stunden Programm ausgestrahlt. 1957 waren es bereits 4 Stunden täglich, 1961 bereits 8 Stunden.
Ein paar abschließende Worte.
Was sollte nach dieser Episode hängen bleiben? Erstens, der 17. Juni 1953 war für die DDR ein massiver Einschnitt, der sich in allen Aspekten des Lebens widerspiegelte. Der forcierte Aufbau des Sozialismus mit der Konzentration auf die Schwerindustrie, sprich das Stalin-Programm der 20er und 30er Jahre, passte nicht auf das Deutschland der 50er Jahre. Wohl oder übel musste die SED-Führung einen eigenen angepassten Kurs wählen. Zweitens, Leben und Arbeiten in der DDR fand unter permanenter Beobachtung und Bespitzelung statt. Einen privaten Rückzugsraum gab es kaum. Der Zwang, permanent im Kollektiv zu arbeiten und auch kollektiv im Privatleben zu agieren, erzeugte ein Klima des Misstrauens. In der nächsten Rundfunk-Episode geht es dann um den DDR-Rundfunk in den späten 50er Jahren.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.